Chloe und Archilochos standen auf der Straße. Es regnete immer noch. Auch der Nebel war noch da. Finster. Und die Kälte, die durch die Kleider drang. Am Quai gäbe es ein alkoholfreies Restaurant gegenüber dem Weltgesundheitsamt, sagte er endlich. Ganz billig. Er fror in seinem zerschlissenen, feuchten Konfirmandenanzug. »Gib mir den Arm«, forderte ihn Chloe auf. Der Unterbuchhalter war verlegen. Er wusste nicht recht, wie man das machte. Er wagte kaum, das Wesen anzusehen, das an seiner Seite durch den Nebel trippelte, um die schwarzen Haare ein silberblaues Tuch geschlagen. Er genierte sich ein wenig. Es war das erste Mal, dass er mit einem Mädchen durch die Stadt ging, und so war er eigentlich froh über den Nebel. Von einer Kirche her schlug es 22:30. Sie schritten durch leere Vorstadtstraßen, die sich im nassen Asphalt spiegelten. Ihre Schritte hallten an den Hauswänden wider. Es war, als gingen sie durch Kellergewölbe. Kein Mensch war zu erblicken. Ein halb verhungerter Hund trottete ihnen aus dem Dunkel entgegen, ein verdreckter Spaniel, schwarz-weiß, triefend vor Nässe, mit hängenden Ohren und hängender Zunge. Undeutlich waren die roten Straßenlichter zu sehen. Dann rollte sinnlos hupend ein Autobus vorüber, Richtung Nordbahnhof offenbar. Archilochos drängte sich in die weichen Haare ihres Mantels, von der leeren Straße, vom Sonntag, vom Wetter überwältigt, Platz unter ihrem kleinen roten Schirm zu finden. Sie schritten im Takt dahin, fast ein richtiges Liebespaar. Irgendwo sang blechern die Heilsarmee im Nebel, und manchmal drang aus den Häusern das Sonntagmorgenkonzert der Télédiffusion, irgendeine Sinfonie, Beethoven oder Schubert, mischte sich mit den Tuten der im Nebel verirrten Automobile. Sie kamen gegen den Strom hinunter, wie sie ahnten, durch gleichförmige Straßen, nun stückweise zu sehen, als es heller wurde, sich immer noch in Grau auflösend. Dann ging es einen unendlichen Boulevard entlang mit immer gleichen langweiligen Häuserfronten, wie nun schon deutlich zu erraten war, mit Stadtvillen längst verkrachter Bankiers und vergilbter Kokotten mit dorischen und korinthischen Säulen vor den Türen, mit steifen Balkonen und hohen Fenstern im ersten Stock, meistens erleuchtet, meist beschädigt, schemenhaft, tropfend. Chloe begann zu erzählen. Die Geschichte ihrer Jugend. Wundersam wie sie selber. Sie erzählte zögernd, oft verlegen. Doch dem Unterbuchhalter kam alles Unglaubwürdige natürlich vor. War es doch ein Märchen, was er erlebte. Sie war eine Waise, nach ihrer Erzählung, ein Kind griechischer Leute aus Kreta eingewandert, die in den bösen Wintern erfroren, in einer Baracke. Dann war die große Verlassenheit gekommen. Sie wuchs im Elendsviertel auf, verdreckt, zerlumpt, wie der schwarz-weiße Spaniel eben, stahl Obst und plünderte Opferstöcke. Die Polizei verfolgte sie. Zuhälter stellten ihr nach. Sie schlief unter Brücken zwischen Vaganten und in leeren Fässern, scheu und misstrauisch wie ein Tier. Dann wurde sie von einem archäologischen Ehepaar aufgelesen, buchstäblich, bei einem Abendspaziergang, und in eine Schule gesteckt, zu Nonnen, und lebte nun bei ihren Wohltätern als Dienstmädchen, anständig gekleidet, anständig genährt. Eine rührende Geschichte, alles in allem. »Ein archäologisches Ehepaar?« wunderte sich Arnolf. Er hatte dergleichen noch nie vernommen. »Ein Ehepaar, das Archäologie studiert,« verdeutlichte Chloe Saloniki, »und in Griechenland Ausgrabungen gemacht habe. Sie entdeckten dort einen Tempel mit kostbaren Standbildern, im Moos versunken und goldenen Säulen,« sagte sie. »Wie denn das Ehepaar heiße?« Chloe zögerte. Sie schien nach einem Namen zu suchen. »Gilbert und Elizabeth Wieman.« »Die berühmten Wiemans?« Eben war im Match ein Artikel mit farbigen Bildern erschienen. »Die?« »Er werde sie in seine sittliche Weltordnung einbauen,« sagte Arnolf, »als Nummer 9 und 10.« Doch vielleicht auch als Nummer 6 und 7, indem Maître Dutour und der Rektor Magnificus Nummer 9 und 10 einnehmen könnten. Das sei ja immer noch eine Ehre. »Du hast eine sittliche Weltordnung?« fragte Chloe verwundert. »Was ist denn dies?« »Man müsse einen Halt haben im Leben. Sittliche Vorbilder,« sagte Archilochos. Auch er habe es nicht leicht, wenn er auch nicht zwischen Mördern und Vagabunden aufgewachsen sei wie sie, sondern mit Bruder Bibi in einem Waisenhaus. Und er begann mit der Schilderung seines moralischen Weltgebäudes.